Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Bevor ich einsteige in unsere neue Serie, habe ich es am Herzen, noch ein Gebet zu sprechen. Jesus, danke, dass du jetzt da bist und dass du uns ruhig machst, dass du uns auch erwartungsvoll machst für das, was du heute Morgen zu uns reden willst. Danke, dass du mit uns in diesen Sommer hineingehst und ich bete auch, dass du mit uns gehst, wenn wir die nächsten Wochen uns beschäftigen mit dem Thema Einheit. Mach du uns mehr und mehr eins, weil du dir das so wünschst. Amen. Ihr seht hinten das Bild, einer für alle. Ich stelle das mal ein bisschen so um, dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr noch. Einer für alle. Und alle für einen. Ganz ein bekannter Ausspruch, wahrscheinlich jeder von euch hat den schon gehört. Der kommt vom Roman, wie viele Musketiere sind es? Die drei, gell? Die drei Musketiere vom Alexander Dumas, das wurde 1844 verfasst und erstmals, also nicht verfasst, sondern erstmals rausgekommen. Und aus christlicher Sicht bekommt dieser Ausspruch ja eine ganz besondere Bedeutung, wenn man gerade, wir haben vom Kreuz gesungen, wenn dieser eine Jesus ist, weil der eine Jesus hat sich hingegeben für alle und er ruft alle, die dazu auf, ihm nachzufolgen. Nicht alle reagieren, aber jeder kann reagieren auf diesen Aufruf von Jesus. Und die, die sagen, ja, ich möchte diesem Jesus folgen, die werden Teil der Gemeinde. Und um Gemeinde geht es sehr viel, um die Einheit der Gemeinde in dieser Serie auch. Das schließt eigentlich ganz nahtlos an den Predigt von letzten Sonntag, wo es um Taufe gegangen ist. Und der letzte Punkt war ja, Taufe bedeutet, dass man hinzugefügt wird zu diesem einen Leib der Gemeinde Jesu Christi. Und da ging es auch um diese Einheit. Einheit hat immer große Kraft. Ich glaube, das wissen wir alle, das kann man beobachten. Wenn Leute sich eins machen in einer Sache, dann entwickelt das eine ganz große Power. Und zum Beispiel dieses Motto, einer für alle, alle für einen, ist zum inoffiziellen Motto der Schweiz geworden. Ich wusste das nicht, habe das bei meiner Recherche festgestellt. Und die Schweiz hat ja tatsächlich im Weltgeschehen eine einzigartige Position eingenommen, obwohl es ein wirklich sehr kleines Land ist. Und da sieht man, dass das schon eine sehr große Kraft hat, diese Kraft der Einheit. Und wir als Gemeinde sind ja auch keine sonderlich große Nummer, wenn man mal so sieht, gerade auch heute vielleicht, aber wir haben trotzdem einen Traum, eine Vision zu sehen, dass immer mehr Menschen zum Beispiel in unserer Stadt, in unserer Umgebung zu einem Schluss kommen, wir haben ja dieses Motto auf verschiedenen Sticker und immer wieder auch am Beamer und so, Leben ist mehr. Wir wollen, dass mehr und mehr Leute das erkennen und sagen, oh ja, Leben ist tatsächlich mehr, als zur Arbeit zu gehen und aufzustehen und vielleicht Party zu machen oder vor dem Fernseher zu sitzen. Leben ist mehr. Leben ist mehr. Leben bedeutet, eine Beziehung zu haben zu unserem Schöpfer durch Jesus. Eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn es einen Schöpfer gibt, wenn jemand dich gemacht hat, dann bedeutet das, dass jemand einen Plan hat mit deinem Leben. Ganz individuell. Gott hat einen Plan mit an jedem Leben hier, mit jedem Menschen hier in diesem Raum. Und er hat aber auch einen Plan mit uns allen zusammen. Und das Interessante daran, du musst nicht mal selber daran glauben, aber Gott glaubt daran. Du musst nicht an ihn glauben, damit er an dich glaubt. Er glaubt an dich und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und das sind echt gute Nachrichten. Und wir wollen letztendlich, dass diese Nachricht rüberkommt. Und das geht aber nur, wenn wir auch geeint sind. Und das werden wir jetzt nämlich gleich sehen, wenn wir uns diesen Text ansehen, den viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, vielleicht manche noch gar nicht. Aber Einheit ist extrem wichtig. Und darum habe ich auch das kommt ein bisschen später. Ja, na, können wir auch jetzt schon verraten, wurscht. Einheit ist Chefsache, ist der Titel von dieser Predigt, weil Einheit so wichtig ist. Einheit ist so, so wichtig und es geht eben darum zu entdecken aus diesem Text heraus, warum ist Einheit so wichtig? Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann schlag mit mir auf. Wir sind im Johannesevangelium, in Kapitel 13 und ich möchte da die Verse 33 bis 35 lesen. Bibel-Apps gelten übrigens auch. Ja, ist auch eine richtige Bibel, nur halt am Handy, gell? Oder am Tablet, super leibend, genauso Wort Gottes. Also Johannes 13, wer mit aufschlagen will, 33 bis 35, es zahlt sich übrigens aus, das mal mit aufzuschlagen, weil wir schauen nur diesen Text an. Ganz eine klassische Textpredigt heute Morgen, mag ich eigentlich ganz gern, weil ich überzeugt bin davon, wenige Verse vom Wort Gottes haben große Kraft. Es muss nicht immer eine Riesenmenge sein, um Kraft zu entwickeln. Johannes 13, 33 bis 35, ich lese hier aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Gern könnt ihr auch einfach zuhören. Jesus sagt hier Folgendes: Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Wann wäre es 34? Jetzt kommt der Kern. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow, soweit mal dieses Bibelwort, das nicht umsonst sehr bekannt ist und unterstreicht, Einheit ist Chefsache. Jesus hat darüber gesprochen. Und warum Einheit Chefsache ist, das möchte ich euch anhand von drei Dingen untermauern, die in diesem Text drinstecken. Und ich möchte gleich mit dem ersten Grund oder mit dem ersten Hinweis anfangen, genau die Situation, warum ich der Meinung bin, das ist so wichtig, das Thema Einheit, und es ist wirklich eine Chefsache. Und zwar hat es damit zu tun, mit der Situation, in der diese Worte gesprochen wurden. Wer die Bibel schon öfters gelesen hat, der weiß es vielleicht. Ich lese den Vers 33 nochmal. Jesus sagt da ganz was Eigenartiges am Anfang eigentlich. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. In was für einer Situation sind wir? Jesus sitzt gerade am Tisch mit seinen Jüngern und hat das letzte gemeinsame Abendessen mit ihnen eingenommen, weil er weiß, demnächst wird er verhaftet werden, er wird gefoltert werden und er wird letztendlich am Kreuz sterben. Und die Jünger haben das ansatzweise von ihm schon gehört, aber sie haben es gar nicht richtig gecheckt und verstanden. Aber Jesus wusste, meine letzten Stunden, sie haben angefangen zu schlagen. Und wenn du weißt, du hast nur noch kurz zu leben, dann redest du nicht über, wie ist das Wetter, oder? Eher irgendwie nicht so relevant. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch eine interessante Frage, auch an euch, worüber würdest du mit deinen Liebsten reden, wenn du weißt, du hast nur noch 3 Tage zum Beispiel, oder 2, oder vielleicht einen Tag nur? Was wären die Themen? Worüber würdest du mit deinen Liebsten sprechen? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Und ich bin zum Schluss gekommen, wow, ich denke, es würde um Beziehung gehen. Es würde um Liebe gehen. Es würde um Beziehung. Beziehung ist alles. Im Angesicht des Todes merken wir, Beziehung ist letztendlich alles. Da reden wir nicht, oh ja, irgendwas. Na, wie stehen wir zueinander? Und genauso in so einer Situation spricht eben Jesus dann diese Worte hinein, die wir in Vers 34 dann finden, diesen Kern von diesen 3 Versen. Ich gebe euch jetzt oder nun, ich gebe euch nun. Bei mir steht jetzt und das gefällt mir sehr gut, weil das noch diesen Punkt so jetzt aber, jetzt reden wir mal wirklich über das Eingemachte. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Also das ist der erste Grund, warum ich der Überzeugung bin, Einheit ist absolute Chefsache, ist oberste Priorität, mega wichtig. Und wir kommen gleich zum zweiten Grund, der ist ein bisschen länger und möchte ein bisschen genauer anschauen, weil das auch in die Praxis uns auch führt ein wenig. Und zwar das zweite ist eben das Vorbild. Und zwar, der Chef hat es nämlich vorgelebt. Wenn man Vers 34 ein bisschen genauer anschaut, da steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Okay, und jetzt kommt es aber, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und es ist interessant, dass Jesus hier auch von einem neuen Gebot spricht, obwohl dieses Gebot der Nächstenliebe schon bei Mose vorhanden war. Ich möchte es zitieren aus 1. Mose Kapitel 19, Vers 18. Also dem ersten Buch der Bibel finden wir schon. Und zwar steht da folgendes: Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also das Gebot der Nächstenliebe war eigentlich nicht völlig neu, aber neu war es in dieser Qualität und in dieser Art zu leben, wie Jesus es gelebt hat. Und wisst ihr, was vor diesem Abendessen, Sie sitzen ja gerade am Abendessenstisch, wisst ihr, was vorher passiert ist, vor diesem Abendessen? Weiß das jemand? Ich höre es da ja, die Füße. Jesus hat sich eine Schürze umgebunden und hat seinen Jüngern die schmutzigen Füße gewaschen. Das ist, was vorher passiert ist. Und das hat man als Rabbi, als Lehrer, das als Chef macht man das auch nicht, dass man so sagt, ich habe gesehen, deine Reifen sind ganz kaputt beim Auto, ich wechsle da geschwind mal die Reifen. Ja, das wäre vielleicht heutzutage so, ja, Fußwaschung. Macht der Chef nicht. Ja. Jesus tut es. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er stirbt am Kreuz für seine Jünger, die ihn letztendlich bis auf einen im Stich gelassen haben. Und es geht noch weiter, er stirbt sogar für die, die ihn ans Kreuz schlagen. Und da sehen wir, er erweitert dies, was im 1. Mose steht. Da steht, dem Angehörigen deines Volkes sollst du lieben wie deinen Nächsten. Er erweitert es komplett aus auf alle. Liebe alle. Wow, er sprengt komplett das Bild von dem, wie wir leben können, wie wir handeln können. Und zeigt einfach ganz einen neuen Level an und sagt, hey, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Also er hat es selbst gelebt. Einer für alle. Einer für alle. Komplett gelebt. Also Einheit ist Chefsache, weil das, der Chef selbst das so vorgelebt hat. Und was mir eben gefällt an Jesus ist, er hat nicht nur über Liebe gesprochen, sondern er hat gezeigt, Liebe bedeutet auch, etwas zu tun. Wenn du Notizen machst, kannst du aufschreiben, echte Liebe basiert nicht auf Gefühlen oder auf irgendwelchen schönen Worten, sondern echte Liebe basiert auf Taten der Liebe. Und die Gefühle werden folgen und die schönen Worte werden kommen. Aber letztendlich muss es immer auch, Liebe muss zu einer Tat führen, sonst ist es leer, sonst ist da nicht viel vorhanden. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Wie könnten konkrete Taten der Liebe, wir sprechen ja eigentlich über Gemeinde, er spricht zu seinen Jüngern, dass die Leute sehen an ihnen, wow, die leben anders, die leben in einer anderen Beziehung zueinander. Wie könnte das bei uns konkret ausschauen in der Gemeinde? Und ich habe einfach mal drei Dinge als Vorschlag mitgebracht, die man ganz relativ leicht umsetzen kann. Und es gibt dann noch wahrscheinlich 997 andere Dinge, die wir tun könnten. Aber ihr dürft eher am Schluss dann der Predigt selbst kreativ werden. Aber was mir mal konkret eingefallen ist, ist, hey, dies mit der Fußwaschung, das ist das Erste, was man tatsächlich mal auch zum Beispiel als Kleingruppe machen könnte, sich gegenseitig die Füße zu waschen. Ich weiß, ja, die Argument kenne ich, braucht man ja eigentlich nicht, weil wir haben ja eh geschlossene Schuhe und asphaltierte Straßen und so. Und habt recht, ist auch so, braucht man nicht wirklich heute. Aber trotzdem denke ich, dass so eine Fußwaschung ganz was Spezielles ist, vor allem auch dem heraus, weil der die Füße wäscht, er kniet sich nieder vor dem anderen. Es ist etwas, was eigentlich sehr erniedrigend ist. Ein wirklicher Sklavendienst. Und dadurch hat es eine ganz besondere Note. Und ich glaube, das tut gut, das irgendwo zu tun, einfach nur aus dem heraus, dass man dieses Feeling auch hat, weil mir dient jemand so sehr, er kniet sich vor mir nieder. Beziehungsweise ich bin der, der mich einfach auch klein mache vor jemand anderen. Und so eine Kleingruppentreffen an diesem Abend oder so könnte, glaube ich, auch ein guter, wenn man das gemacht hat. Ich glaube, es muss natürlich freiwillig sein, wer nur zuschauen will. Ich glaube, allein zuschauen ist schon speziell. Also zumindest, ich habe es da und dort mal erlebt. Schon allein dieser Anblick ist was ganz Besonderes. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, dann zum Beispiel ins Gespräch zu kommen und darüber zu sprechen, wie kann es aussehen, im 21. Jahrhundert einander die Füße zu waschen innerhalb der Gemeinde. Und dann einfach mal zu überlegen, wie, weiß ich nicht, ein Reifenwechsel oder so. Ja? Also ich glaube eben, dass sich die Dinge verändert haben auch, aber die Grundhaltung und das einander dienen, es bleibt das Gleiche. Versteht ihr? Also ich glaube, das wäre eine Sache, die man ganz praktisch umsetzen könnte. Ein zweites Ding, das mir eingefallen ist, um Liebe zueinander praktisch zu zeigen, wäre, dass wir mehr zuhören dem anderen. Dass wir mehr anderen zuhören. Und ihr kennt das alle wahrscheinlich, du hörst jemand zu und überlegst aber gerade, was will ich jetzt antworten dem, um das Gespräch so quasi in die Richtung zu führen, wie es mich eigentlich interessiert, weil mich interessiert es jetzt gar nicht so genau, was der andere mir sagt. Oder bin nur ich manchmal so. Passiert, au, okay. Also bei euch nie, bei mir schon. Also vielleicht der eine oder andere sagt, ja, passiert mir auch öfters. Und ich glaube, dass es oft, okay, danke, ich bin mit dir. Das ist auch ein Dienst, wirklich das Ohr aufzumachen, die Ohren aufzumachen, jemandem zuzuhören, wirklich es versuchen zu verstehen. Manchmal versteht man nicht immer alles, aber wirklich zu versuchen, zu verstehen, nachzufragen, nicht gleich die eigene Agenda durchzusetzen. Und das braucht natürlich auch Zeit, ein gewisses Vertrauen. Und ich glaube, diese Dinge sind aber alle möglich im Kontext gerade der Kleingruppe, auch im Gottesdienst, aber leichter natürlich in einer Kleingruppe oder bei einem persönlichen Treffen, mal beim Kaffee trinken, aber genauso beim Smalltalk. Also das lässt sich sehr leicht eigentlich umsetzen, aber es braucht auch eine Entscheidung. Ich möchte dem anderen auch dienen, ich möchte ihn lieben, indem ich ihm wirklich zuhöre. Und ich glaube, wenn wir einander auch mehr zuhören, dann erkennen wir auch, wo kann ich dem anderen tatsächlich auch ganz praktisch vielleicht dienen. Ihm die Füße im übertragenen Sinn waschen, weil ich zugehört habe. Da ist eine Not. Und ich kann vielleicht helfen oder ich weiß jemand, der innerhalb der Gemeinde vielleicht ihm helfen kann. Also das ist auch, glaube ich, ganz was Tolles, was man machen kann, um einander ganz praktisch Liebe zu zeigen und das zu leben. Das Dritte ist auch was man super schnell starten kann, und zwar gutes und positives Reden über die anderen. Also negativ reden über die anderen soll einfach keinen Platz haben in der Kirche Jesu Christi. Da müssen wir uns immer wieder an der Nase nehmen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben eine Tendenz, gerade als Österreicher, so, ja, wir sind ganz gut im ja, das passt nicht und das. Und ich kenne das bei mir selbst, ich bin so kritisch mit so vielen Sachen. Ich hätte gerne immer alles perfekt. Auf die guten Dinge zu schauen, auch bei den anderen, und darüber zu sprechen, weil das bedeutet es letztendlich, den anderen auch hochzuheben, zu ehren, wenn wir die Dinge, die Stärken hervorheben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch über Schwächen reden, das bedeutet das nicht, aber wir reden nicht mit anderen über die Schwächen, sondern wir reden mit denen, die es betrifft. Also das ist unsere Vorgehensweise. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mehr konzentrieren, auch auf die Stärken des anderen, das auch einfach hochzuheben und zu feiern auch. Also das ist, glaube ich, ganz großartig. Und Teil des Positivs übereinander reden, ein Aspekt davon ist auch, dass wir nicht die Gemeinde verleugnen, aufgrund dessen, dass da andere Leute sind, mit denen ich vielleicht normal so nichts zu tun haben würde, die vielleicht Defizite haben, wo ich mir denke, oh, warum kriegt er das nicht im Griff? Und wenn wir diese Haltung haben, dann ist es ganz schlecht, weil dann haben wir ein falsches Bild von dem, was Gemeinde ist. Niki Gammel hat was ganz Tolles gesagt darüber, über das Wesen der Gemeinde. Er ist ein Mitbegründer vom Alpha-Kurs und Pastor einer Kirche in London, und er hat Folgendes über die Kirche gesagt. Das müsst ihr euch anhören. Es ist wichtig, dass wir uns das merken. Kirchen sind keine Museen, welche perfekte Menschen präsentieren. Sie sind Krankenhäuser, in welche Verwundete, Verletzte und Zerbrochene Heilung finden. Das ist Gemeinde. Und darum findest du in der Gemeinde vielleicht überdurchschnittlich viele Leute, die Verletzungen haben, die vielleicht gebrochen worden sind von anderen oder sich selbst gebrochen haben, von anderen verletzt wurden oder sich selbst verletzt haben. Das ist der Grund, warum da mehr von diesen Leuten vielleicht sind. Andere würden dann schimpfen und sagen, ja, die Gemeinde ist für Schwache. Ja, die Gemeinde ist auch besonders für die Schwachen da. Weil Jesus ist zu denen gegangen, die schwach waren. Und er hat gesagt, die Klugen, die sich stark halten, die halten sich schon für klug und stark. Aber ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist das Herz Jesu. Das macht die Gemeinde auch aus. Aber umso wichtiger ist, wenn wir gerade in diesem Heilungsprozess sind, dass wir dann uns unterstützen, indem wir nicht auch noch in unsere gegenseitigen, in unsere Wunden irgendwie rumstochern, in unsere Schwächen, sondern sagen, hey, du kannst das und das so gut, es ist großartig, dass wir uns so dienen, auch gegenseitig. Also diese konkreten Taten, das kostet natürlich etwas, aber da brauchen wir diesen Blick auf Jesus, auf diesen einen, der für alle sich hingegeben hat, weil er hat es vorgelebt. Und er war bereit, den höchsten Preis zu bezahlen. Er war bereit, sein Leben zu geben für uns. Einer für alle und alle für einen. Also das Vorbild. Und das Dritte, warum ich der Überzeugung bin, Einheit ist absolute Chefsache, es hat höchste Priorität und darum beschäftigen wir uns auch gleich mehrere Wochen damit, ist Folgendes, und zwar die Auswirkung ist unglaublich krass. Und zwar Vers 35, der letzte von unseren drei Versen, sagt ja Folgendes. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier steht nicht, werden ein paar erkennen, werden viele erkennen. Es steht alle. Das ist absolute krasse Aussage. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist schon richtig mächtig und ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise, eigentlich eine große Zeitreise, weil die geht 1700 Jahre zurück und noch weiter. Aber bestimmt wissen viele von euch schon, dass die Christenheit, die ersten Christen, die ersten 300 Jahre nicht immer, aber immer wieder phasenweise extrem verfolgt wurden. Sie waren ja verstreut über das römische Imperium, eine absolute Weltmacht. Das war im Grunde die Welt, war das römische Imperium. Und das römische Imperium hatte Probleme mit den Christen, weil die Christen diese Aussage, Jesus ist Herr, zum Beispiel, Jesus Kyrios, das war eine absolute Gegenaussage zu dem, was man eigentlich, man musste damals sagen, der Kaiser ist der Kyrios. Und wenn du gesagt hast, Jesus Kyrios, dann warst du des Todes. Und das ist aber das Bekenntnis gewesen der Christen. Jesus ist unser Herr. Wir respektieren zwar die Römer, den Kaiser, aber er ist nicht unser Herr. Wir beugen uns nur vor einem Herrn und das ist Jesus Christus. Und das heißt, sie haben einen hohen Preis bezahlt und sie haben aber dieses neue Gebot, das Jesus ihnen gegeben hat, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, das haben sie wirklich gelebt. Und es gab ja kein Sozialsystem damals. Und so hat der Historiker Euseb festgehalten, dass die Gemeinde von Rom zum Beispiel, die hatte 250 nach Christus 1500 Hilfsbedürftige. Der Philosoph Celsus, der Ende des 2. Jahrhunderts eine Schmähschrift, der hat die Christen gehasst, eine Schmähschrift gegen das Christentum verfasste, bemerkte die außerordentlich gut funktionierende Barmherzigkeitspflege seiner Gegner. Sie funktionierte auch unter Verfolgung und Pestepidemien. Und dann möchte ich vorlesen aus einer Arbeit, die ich mal geschrieben habe über das Thema, noch ein bisschen mehr. Die Fürsorge der Christen in der ersten Kirche des 2. und 3. Jahrhunderts galt nach wie vor in erster Linie den Glaubensgeschwistern. Also in erster Linie hat man mal geschaut, dass es den Leuten in der Gemeinde gut geht, weil sonst kommt man gar nicht mehr zu gar nichts. Und dann geht es aber weiter. Es gab gerade durch die stoßweise Verfolgung viel zu tun. Gefangene mussten versorgt, Vermögensverluste aufgefangen und der Lebensunterhalt derer, die ihr Gewerbe aufgeben mussten, bestritten werden. Jedoch wurde besonders in Katastrophenzeiten sichtbar, dass nicht nur die eigenen Bedürftigen Hilfe empfingen. Zum Beispiel berichtet der Bischof Dionysius von der Pest, die Mitte des 3. Jahrhunderts in Alexandrien wütete. Während die Nichtchristen in Panik flohen und die Toten plünderten, kümmerten sich die Christen um die Kranken und begruben die Toten. Und viele starben, nachdem sie andere in ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, den Tod ihrer Patienten auf sich übertragend. Krass. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alle im römischen Imperium mussten dann nach diesen 300 Jahren der Verfolgung anerkennen, wir können die Liebe dieser Christen nicht besiegen. Wir müssen im Grunde sie Teil des Imperiums werden lassen. Und so wurde dann die Kirche aufgenommen als Teil, oder es wurde zur offiziellen Religion erklärt. Und das ganze Sozialsystem, das wir bis heute eigentlich auch finden, basiert letztendlich darauf, was die Christen damals aufgebaut haben, aus ihrer Liebe zueinander, das dann expandiert wurde zu allen und dann wurde es halt zu einer Volkskirche, was nicht so wirklich funktioniert, weil du musst dich selbst entscheiden. Da sind wir wieder bei diesem Zweiteiler über die Taufe. Das hat dann eigentlich auch das gesprengt, es war dann nicht mehr möglich, das alles aufzufangen. Aber so war es damals und alle haben erkannt, wow, das sind wirkliche Nachahmer von Jesus. Einer für alle und alle für einen. Ich komme zum Abschluss und ich kann einfach nur sagen, ich bin der Überzeugung, Chefsache, weil es schlicht und einfach wunderschön ist, wenn man in Einheit zusammenlebt, wenn du eine Familie siehst, die geeint ist, wenn du eine Kirche, eine Gemeinde siehst, die geeint ist, wo man einander wirklich liebt, trotz der Unzulänglichkeiten, obwohl man nicht immer einer Meinung ist. Es ist wie in einer Familie. In der Familie hat man zu verschiedensten Themen ganz verschiedene Meinungen. Das heißt aber nicht, dass man nicht eins ist oder eins sein kann. Das muss uns bewusst sein. Gelebte Liebe ist ein gewaltiger Wegweiser eigentlich auf Jesus hin. So ein richtig großer Pfeil, Jesus. Weil wir ihm nachfolgen, darum sind wir eins. Und darum sollen wir das nie unterschätzen, diese Kraft der Einheit. Und damit komme ich auch zur Praxis. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch bereit macht. Wir wollen jetzt 2 Minuten in etwa nehmen. Und vielleicht habt ihr entdeckt auf eurem Infozettel, da ist unten so ein Abschnitt, da steht Praxisteil. Das will ich konkret tun, diese Woche, um die Einheit zu stärken. Ich möchte, dass wir 2 Minuten Zeit nehmen, wo jeder nachdenken kann, hey, was könnte ich tun, diese Woche, um die Einheit in dieser Gemeinde, in dieser lokalen Kirche zu stärken. Wenn du Gast bist und in eine andere Kirche gehst, dann überleg, was kannst du in deiner Kirche tun. Wenn du ein Zuseher bist, genauso, überleg, was kannst du in deiner Kirche tun. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, ich glaube eigentlich nicht so an diesen Jesus, ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen kann genau. Ich glaube, du kannst auch was anfangen damit, weil selbst wenn du nicht an diesen Jesus glaubst, dann kannst du sagen, ja, ich möchte mal versuchen, was passiert, wenn ich anfange, zum Beispiel in meiner Familie Einheit zu suchen oder unter der Kollegenschaft, wenn ich etwas tue, was die Einheit fördert. Dann tu das nämlich und probier das mal aus, weil vielleicht kommst du drauf, diese Worte, die dieser Prediger da vorhin gesprochen hat, aus der Bibel heraus, das sind vielleicht gar nicht Menschenworte, sondern es ist Wort Gottes. Es hat Kraft. Es bewirkt etwas. Vielleicht ist dieser Jesus wirklich real. Vielleicht gibt es Gott wirklich, der Jesus sandte, damit er für alle sich hingibt. Und vielleicht ist es Zeit, mich mit ihm zu beschäftigen und nachzuprüfen und ihm nachzufolgen. Also nehmen wir uns diese 2 Minuten, überleg mal, ich habe ein paar Vorschläge mitgebracht, vielleicht kann es bedeuten für dich, dass du einen Anruf tätigst, jemand, an den du vielleicht eh schon länger gedacht hast, einmal mal zu fragen, wie geht's dir? Vielleicht bedeutet es für dich, einen Besuch zu machen, jemanden zu besuchen, vielleicht eine Einladung auszusprechen, vielleicht braucht es auch irgendwo eine Entschuldigung, eine Aussprache, vielleicht ist es nur eine ermutigende Notiz für jemanden zu loben und einfach zu bestärken in seinen Stärken. Vielleicht ist es ein konkreter Dienst, wo du gesehen hast, jemand hat eine Not, eigentlich könnte ich da helfen und einfach da aktiv zu werden. Also seid kreativ, 2 Minuten und ich schließe dann nach diesen 2 Minuten, schreibt euch da auf, wenn ihr so einen Zettel habt und dann klebt euch das irgendwo zu Hause hin oder schreibt es in den Kalender, dass ihr es nicht vergesst und diese eine Sache wirklich macht, um Einheit zu stärken. Also wir werden 2 Minuten einfach, wenn du vielleicht ein bisschen untermalen könntest und dann geht's weiter. Jesus, ich bete, dass du mit uns bist in dieser Woche, dass wir lernen, ganz praktisch einander zu lieben. Stärke du die Einheit unter uns. Gib uns Kreativität, wenn uns nichts eingefallen ist, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Dinge zeigst, die wir tun können. Erinnere du uns auch, wenn wir vergessen. Ja, und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, der eine, sich für alle, für uns gegeben hat. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.